Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und den ganz eigenen Gesetzen des Pokals, Folge 7643 oder so. In diesem Wettbewerb, da passieren eben einfach Dinge, die es eigentlich gar nicht geben kann. In Spanien zwei Eigentore von David Alaba und in Deutschland sensationell mit Arminia Bielefeld einen Drittligisten im Finale nach diesem 2:1 Halbfinalerfolg über Bayer Leverkusen. Das müssen wir natürlich aufarbeiten und das machen wir mit einem, der sich den Abend gestern sicherlich ein bisschen anders vorgestellt hat. Moderator, Videohost und Podcaster Kevin Scheuren vom BiPod. Hallo Kevin.
Ja, hallo Malte, und das stimmt. Ich habe mir den Abend und die Rückfahrt sehr viel besser vorgestellt, als es dann am Ende war.
Du warst also tatsächlich in Bielefeld?
Leider ja. Ich habe mir ja eigentlich geschworen, ich fahre nie wieder nach Bielefeld. Also in all den Jahren, in denen ich jetzt Bayer-Fan bin, war ich so oft in Bielefeld und es war immer furchtbar. Und ich habe mir eigentlich geschworen, ich fahre da nicht mehr hin, weil es bringt einfach nichts. Ja, aber dann ist Pokal-Halbfinale und dann hat ein Kumpel gefragt, komm, wie sieht's aus, hast du nicht Bock? Und ich so, eigentlich will ich nicht, aber gut, ist Pokal-Halbfinale und ich wusste warum, ja, ich wusste warum, es hat sich nichts geändert an Bielefeld. Also meine Bielefeld-Karriere als Bayern 04-Fan ist vorbei, ich fahre nie wieder nach Bielefeld.
Das haben wir hiermit notiert, wir werden das sicherlich bei Gelegenheit nochmal gegen dich verwenden können. Aber bevor wir da die Wunde noch ein bisschen aufreißen, ein bisschen tiefer reinpieksen, du bist Deutschlands bestriechendster Podcaster, so bewerbst du dich zumindest selbst bei Instagram. Musst du vielleicht kurz erzählen, du hast PS im Blut, bist ja auch Formel-1-Experte, aber auch Parfüm-Experte.
Ja, ich bin natürlich, ja, ich bin auch Parfüm-Experte, das stimmt. Ja, ich habe eine große Leidenschaft für das Thema Parfums und tatsächlich kriege ich auch immer sehr viel positives Feedback für die Düfte, die ich benutze. Und deswegen habe ich dann halt gesagt, okay, dann bin ich aber auch wirklich Deutschlands bestriechendster Podcaster.
Ihr könnt ihn gerade hören. Ihr könnt ihn auch bei YouTube vielleicht sehen, wenn ihr auf dem Fever Pitch Kanal schaut. Aber ihr könnt ihn leider noch nicht riechen. Das ist technisch noch nicht möglich. Aber ich kenne Kevin auch aus dem 1:1 Gespräch. Ich kann sagen, der riecht wirklich gut.
Danke, Malte. Sehr nett.
Aber apropos gut riechen, ich meine, Leverkusen, das war ja jetzt über Monate, fast über anderthalb Jahre, fast zwei Jahre eigentlich the smell of success. Wie riecht denn Leverkusen aktuell aus deiner Sicht?
Ui, also wenn wir mal so bei, also im Parfum-Game gibt es ja so die drei Noten. Ne? Das ist die Kopfnote, das ist so das, was du zuerst riechst. Dann kommt die Herznote, das ist das, was das unterstützen soll. Und die Basisnote ist das, was am Ende übrig bleibt und das, was die Leute am längsten riechen. Und ich glaube, ein Stück weit da, wo Bayer Leverkusen angefangen hat unter Xabi Alonso, sind wir jetzt auf der Basisnote. Und es wird vielleicht Zeit, nochmal so einen neuen Duft aufzulegen. Also gar nicht mal im Sinne des Trainers, sondern wie das halt so ist mit der Parfumsammlung, die ja verschiedene Spieler sozusagen in meinem Schrank sind. Das ist ein ganz schönes Bild eigentlich. Ja? Muss man vielleicht mal das ein oder andere Flakönchen verkaufen und den neuen Flakon einziehen lassen. Also ich glaube, das ist es gerade. Es ist so der Duft des Erfolgs zieht ein bisschen raus. Er ist noch nicht ganz weg, weil noch sind wir deutscher Meister, noch sind wir amtierender Pokalsieger bis zu den jeweiligen Tagen, wo das halt nicht mehr der Fall ist. Aber es ist klar, und das Spiel gestern hat es auch gezeigt und die Entwicklung der letzten Wochen auch so ein bisschen, es muss was passieren, damit es eben nicht dazu führt, dass wir in zwei Jahren wieder darüber reden, dass Bayer Leverkusen irgendwie wieder auf den Plätzen 5 und 6 herumkrebst, wie das ja schon mal der Fall war, sondern dass das nachhaltig ist. Aber ja, aktuell riecht es ein bisschen fad.
Wenn du Robert Andrich gestern gefragt hättest, der hat in der ARD ja eine weniger blumige Duftnote auf jeden Fall parat gehabt, als er gefragt wurde, der hat von verkackt gesprochen. Ich möchte jetzt nicht näher ausdrücken, wie das dann wohl riecht, aber das kann sich jeder vorstellen.
Ja, ich habe einen Hund und wenn du halt in die Kacke trittst, dann stinkt's halt am Schuh. Ne? Mhm. Und das war halt auch gestern der Fall. Also es war einfach Kacke. So, ich glaube, das muss man ganz deutlich sagen. Da wird auch niemand in Leverkusen, nicht die Spieler, nicht die Fans, nicht der Trainer, also der Trainer wird es natürlich diplomatischer ausdrücken, ja, in jeder Pressekonferenz oder in jedem Interview. Aber wir wissen alle, dass das einfach Kacke war. Und wir sind da richtig reingetreten und sind verdient ausgeschieden. Ja, Arminia Bielefeld hat das herausragend gut gemacht und wir halt herausragend schlecht. Mhm. Und wenn das beides an einem Abend zusammentrifft, ja, dann wirft der Drittligist den Doublesieger halt auch raus. Und so ist der Pokal. Es ist ein Spiel, du musst da sein, 90 Minuten, 120 Minuten plus Elfmeterschießen. Das waren wir gestern nicht und dementsprechend haben wir die Quittung bekommen.
Ja, zum 13. Mal ist es passiert, dass ein amtierender Meister in der Geschichte des deutschen Fußballs seit Bundesliga-Gründung dann von einem unterklassigen Gegner aus dem Pokal geschmissen wird. Rekordhalter sind die Bayern mit 6 Mal. Gut, wer ständig Meister wird, hat dann auch dieses Risiko natürlich zu tragen. Zuletzt die Bayern in Saarbrücken und Kiel. Man kann sich noch dran erinnern. Leverkusen, wenn die über Bayern-like sprechen, hat man sich sicher auch was anderes vorgestellt, als gerade jetzt in dieser Statistik dann denen nachzueifern.
Ja, hätte ich mir jetzt sparen können, aber ja, gehört dazu. Ne? Das ist die Fallhöhe, die du hast, wenn du als Titelverteidiger, also nationaler Titelverteidiger, sei es als DFB-Pokalsieger und als deutscher Meister vor allem in so einen Wettbewerb gehst. Natürlich ist dein Ziel, das auch zu zeigen, dass du in diesen wenigen Spielen wieder nach Berlin kommen möchtest. Aber du bist halt nicht davor gefeit, dass du genau zu einem Gegner kommst, der schon jeden Bundesligisten rausgehauen hat, den sie raushauen konnten diese Saison. Und dann hast du diese besondere Stimmung auf der Alm. Das ist einfach, das ist ein ekelhaftes Stadion für Gästefans. Es ist einfach so, der Gästeblock ist furchtbar. Die Stimmung ist so gedrungen. Es ist was Besonderes, dieses Stadion. Und die Atmosphäre in Bielefeld. Und wenn du dem dann nicht gewachsen bist an dem Tag, das haben schon andere Bundesligisten erfahren müssen, dann kommst du da unter die Räder. Und das kann dem FC Bayern genauso passieren wie Bayer Leverkusen, Union Berlin und Werder Bremen. Also das ist halt einfach so.
Ja, dann lass uns mal reingehen in die Ursachenforschung für diese Niederlage gestern Abend.
Das Thema des Tages.
Du hast es ja eben schon unterstrichen. Bielefeld hat das super gemacht. Damit das nicht zu kurz kommt, können wir das ja noch ganz kurz sagen. Klassenunterschied, das hat Lukas Radetzky auch gesagt, war gar nicht zu erkennen. Die haben nach dem Rückstand, sind sie sofort zurückgekommen, waren mutig im Gegenpressing, viel Spielwitz. Was hat dir sonst gefallen? Ist wahrscheinlich schwierig am Bielefelder Spiel, aber was würdest du sonst noch hervorheben?
Kampfgeist und dieser absolute Wille, das Ding gewinnen zu wollen, ganz klar. Und ich weiß nicht, ob es Radetzky war, ich glaube, es war Radetzky, der gesagt hat, die wollten es einfach mehr. Man hat das Gefühl, dass die einfach bereiter waren dafür, das anzunehmen und nach Berlin fahren zu wollen. Und das hat das Gesamtpaket bei Arminia Bielefeld einfach gestern gestimmt. Muss man neidlos anerkennen. Das war kämpferisch 1A, das war spielerisch 1A, das Pressing hat funktioniert. Auf der Rückfahrt hat ein Kumpel, mit dem ich unterwegs war, gesagt, was ich denn von der These halte, dass Bielefeld das wie Bergamo gemacht hat im Europa-League-Finale. Und ich kann dem was abgewinnen, weil es ist tatsächlich so, dass wir uns schwer tun, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die uns dauerhaft bepressen. Und das hat Bielefeld gemacht. Das war krass. Wir hatten gar keine Entlastung. Wir hatten gar keine Möglichkeit, irgendwas an Entfaltung zu bekommen, auch offensiv. Gut, dass wir keine Ideen hatten und das uninspiriert war. Ich glaube, das steht auf einem anderen Blatt und das steht viel, viel größer auf dem Blatt. Weil ich sehe es da wie Robert Andrich. Wenn wir in Normalform sind, dann ist jeder Spieler im Kader gut genug, um Arminia Bielefeld zu schlagen. Aber das muss dann auch funktionieren. Aber Bielefeld hat es einfach wirklich stark gemacht. Es war wie in Dublin, also da war ich ja auch im Stadion und du hattest einfach, ich hatte auch so ein bisschen das gleiche Gefühl danach, muss ich sagen. Es war, also ich bin jetzt heute nach einer Nacht Schlaf wesentlich enttäuschter darüber, als ich es gestern war. Gestern war das halt so, die haben das verdient und es war halt genauso eine klare Sache eigentlich so. Und die hatten jetzt keinen Ademola Lukman, sondern andere Spieler und haben uns auch nicht da komplett aus dem Stadion gefegt wie Bergamo in Dublin. Aber ich finde die These gar nicht so verkehrt. Und das ist was, da fragt man sich halt schon, und das hat der Fahrer gestern gesagt, mit dem ich unterwegs war, das hätte man in einem Jahr vielleicht lernen müssen. Und das ist was, ich finde, das darf man auch kritisieren, weil Lerneffekt ist wichtig. Man hat es, finde ich, in der Champions League dieses Jahr gesehen, von den Topspielen her, wenn du Liverpool siehst, wo wir unter die Räder kommen, Madrid, wo wir nicht mehr unter die Räder kommen und in München. Das sind so diese 3 Topspiele, die mir im Kopf bleiben. Da hast du es halt gezeigt, dass du auch gelernt hast über die Zeit, dass das in München vom Ergebnis her zu hoch war, lag vor allem an den individuellen Fehlern meiner Meinung nach, weniger am Spiel selber, das wir gespielt haben. Und das gestern war halt wieder so ein Rückfall in das, was wir gegen Bergamo gezeigt haben, dass wir einfach keine Idee hatten, keine Inspiration, wie wir das lösen wollen, dieses Problem. Und das ist was, das sehe ich dann auch, das hätte man innerhalb eines Jahres schon mal eruieren können, woran das liegt.
Das ist ja auch dann ein kleiner Fingerzeig in Richtung Trainer. Da gehen wir auch gleich noch mal etwas genauer drauf ein.
Und hier kommt kurz Werbung.
Also ganz ehrlich, ich dachte immer, Grapefruit ist nur was für Leute, die auch Selleriesaft freiwillig trinken. Aber dann kam Giraffe Grapefruit. Oder Giraffe? Giraffe? Wie spricht man das eigentlich aus? Egal, Hauptsache, es macht wach. Einfach mit Wasser mixen, schmeckt wie Sommerurlaub für die Zunge. Und günstig ist es auch noch, dieses Giraffe Grapefruit. 50 Portionen für 39,99 macht nicht mal einen Euro pro Glas. Mehr bestellen? Kein Problem. Mehr Rabatt? Logisch. Und ich sag mal so, wer das nicht probiert, verpasst etwas. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich in den Shownotes und natürlich direkt hier bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Ich habe aber trotzdem die ganze Zeit noch damit gerechnet, irgendwann kommt dieser Lucky Punch, weil man das von Leverkusen einfach so gewohnt ist, zumindest als Gelegenheitsgucker, nicht so tief drin sein wie du. Ich habe zwar keinen Ansatz gesehen, wo der kommen soll und wie der kommen soll. Ich habe gedacht, aber irgendwie murmeln die noch einen rein, zumindest für die Verlängerung.
Ich nicht. Also ich habe witzigerweise zu genau dem Kollegen, der die These mit Bergamo und Bielefeld aufgestellt hat, habe ich wirklich gesagt, beim Freistoß vor der Halbzeit, wenn der reingeht, dann gnade uns Gott. Weil genau das ist das, was in Bielefeld halt passiert. Wenn du da kurz vor der Halbzeit das Tor bekommst, das Momentum dreht sich komplett. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir gestern in irgendeiner Situation dieses Tor gemacht hätten. Symptomatisch dafür war der Kopfball von Schick. Ja, also da funktioniert ja eigentlich alles. Ne? Die Flanke von Frimpong kommt, Schick kriegt den Kopfball. Der ist zu platziert, der geht an Pfosten und das ist halt sinnbildlich dafür, wie das Ganze gelaufen wäre, als wenn das Spiel noch 10 Minuten gedauert hätte. Weil eins muss man sagen, anders als der 1. FC Köln in der vorherigen Pokalrunde, anders als der VfB Stuttgart, zuletzt in der Bundesliga, Bielefeld war nicht müde. Ja, die waren so voller Adrenalin, die waren so vollgepumpt von dieser Euphorie, die sie gespürt haben, dass sie nach Berlin fahren können, dass die nicht müde geworden sind. Und darauf kommt es halt an. Den Lucky Punch, den hat Leverkusen auch letztes Jahr immer gesetzt, wenn man die Mannschaften so müde gespielt hat, dass hinten raus natürlich bei Leverkusen die Körner noch da waren. Es hat sich eine Selbstständigkeit entwickelt, so über diese Zeit auch mit diesen ganzen Last-Minute-Toren. Ja. Es ist aber alles kein Zufall gewesen, ja. Das war ja alles Sinn und Teil des Spiels. Und das hast du halt gestern nicht gesehen und deswegen, glaube ich, wäre dieser Lucky Punch nie gekommen.
Pit Gottschalk hat im Feverpitch Newsletter geschrieben, ohne Wirtz ist Leverkusen nur die Hälfte wert. War das auch gestern einer der Gründe, warum es dann so kreativlos über große Strecken war, dass eben Florian Wirtz diese Ausgeburt an Kreativität, dieser Leader einfach gefehlt hat?
Das ist ein beliebtes Thema, ne? Ja. Kann man sich jetzt immer darauf einschießen, wenn man sagt, okay, wenn es in Leverkusen nicht läuft, liegt es an Wirtz. Auch da halte ich es mit Robert Andrich. Wenn jeder Spieler in Normalform ist, glaube ich nicht, dass Arminia Bielefeld dieses Spiel gewinnt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn auch Florian Wirtz war vor seiner Verletzung meiner Meinung nach nicht in Normalform. Auch er hing ein bisschen durch. Auch er hatte mit sich selbst zu kämpfen. Natürlich hat er einen Unterschied gemacht, aber es war halt nicht so, dass du das Gefühl hattest, der nimmt das Spiel komplett an sich und dann läuft das schon. Deswegen möchte ich es nicht zulassen, dass es daran liegt, dass Wirtz nicht da war oder dass Leverkusen ohne Wirtz nur die Hälfte wert ist. Ich glaube, natürlich ist Florian Wirtz der Spieler in Leverkusen. Das ist ja auch völlig klar. Und wir haben ihn alle lieber auf dem Feld als nicht. Aber ich glaube, es obliegt dann auch den Führungsspielern, es obliegt den anderen Spielern dann auch, das zu kompensieren ein Stück weit. Und das muss gegen Bielefeld, bei allem Respekt vor Arminia Bielefeld, wirklich. Und ich habe gestern Abend, ich hab das heute noch, größten Respekt vor der Leistung. Aber Bayer Leverkusen darf da niemals so verlieren, wie man verloren hat. Und deswegen finde ich halt schon, dass Pitt natürlich andererseits recht hat, weil ohne Wirtz ist halt weniger Kreativität, also diese geniale Kreativität, es ist ein Stück weit da, aber nicht genug. Aber ich verlange dann von den anderen Spielern, dass sie trotzdem in so einem Spiel zeigen, dass auch ohne Wirtz mehr möglich ist als das, was es war.
Das geht dann auch in Richtung Granit Xhaka, ne? Der auch gestern wieder einen Abend zum Vergessen gehabt hat, im Grunde schon seit Wochen ja an seine eigentliche Form nicht mehr rankommt. Da reihen sich Fehlpässe an Fehlpässe. Das kannte man von ihm ja lange Zeit auch gar nicht, dass er das Spiel eben gar nicht geordnet kriegt. Am auffälligsten war er hinterher beim Wortgefecht mit den Fans auf dem Zaun. Wie hast du ihn gesehen und wie siehst du sein Leistungsloch? Irgendwie täuscht das seit dem CL aus gegen Bayern?
Ich habe diese Saison eine gespaltene Empfindung gegenüber Granit Xhaka, muss ich sagen. Ich liebe ihn. Abgöttisch, weil ich finde, dass es einfach so ein Spieler ist, damit kann ich mich identifizieren. Ja, also das ist ein bisschen ekelhaft, das ist aber auch selbstbewusst und das ist auch was Besonderes. Wie sage ich das jetzt am besten? Es ist nie so gewesen, dass Granit Xhaka keine Fehlpässe gespielt hat. Es ist nur nicht so aufgefallen. Das ist auch letztes Jahr passiert, dass er im Spielaufbau einige nachlässige Fehlpässe gespielt hat. Dass er dadurch aber, dass ja das ganze das ganze Konstrukt war viel stabiler als das, was es jetzt ist. Ja, also die Abwehr war stabiler letztes Jahr, der Torwart war stabiler letztes Jahr. Es war alles ein bisschen, es war halt alles griffiger. Und dieses Jahr ist es eigentlich seit Beginn der Saison so, dass Granit Xhaka für mich teilweise Fehler macht, die viel mit Nachlässigkeit zu tun haben, die auch so ein bisschen so vom Kopf her kommen, ja, so ein bisschen laissez-faire, sag ich mal. Und gestern ist das natürlich, wenn du siehst, dass er am Mittelkreis uninspirierte Bälle nicht nach vorne spielt, sondern zur Seite und der Gegner den einfach abfischen kann und daraus ein Konter entsteht, da regt dich das natürlich auf. Was nicht passieren darf. Und ja gut, gestern waren die Emotionen halt da. Ne? Dann stellt er sich in der Kurve und das ist da auch so ein bisschen, weil natürlich jeder Frust hat, da zum Wortgefecht kommt. Ich glaube, es ist jetzt schön, dass die Leute ein Meme haben und dass die Leute sich darüber lustig machen können. Aber ich denke, es wäre bei keinem Verein anders. Ja, und gerade einer, der natürlich auch diesen Erfolg will, wie Granit Xhaka, der diese Emotionen auch spürt, da knallt das mal und dann geht es aber auch weiter. Da ist keiner nachtragend, das gehört halt dazu. Trotzdem sage ich, ja, ich verlange auch mehr von einem Granit Xhaka in so einem Moment, dass er auf dem Feld auch die Verantwortung übernimmt und vielleicht mal den einen oder anderen Spieler auch packt, weil das ist was mir aufgefallen ist gestern. Die Kommunikation war nicht gut, also es wurde wenig miteinander geredet. Auch so Situationen, wo der Gegner von hinten kommt, ne? Also typische Hintermann, also gefühlt kam das nie. Also es gab immer diese Situation, wo Sarin Renbase einfach mit Anlauf kommen konnte und Hinkapé überlaufen hat oder auch Mukiele. Also das muss besser werden, das muss dringend besser werden und ich glaube auch, dass da so ein Xhaka natürlich eine Verantwortung hat, auch innerhalb der Mannschaft, weil man eben auf ihn hört und da kann gerne wieder so ein bisschen mehr Zug reinkommen. Ich nehme jetzt nicht übel, dass es da dieses Wortgefecht am Zaun gab. Wie gesagt, das gehört ein Stück weit irgendwo auch dazu, die Enttäuschung ist bei allen groß. Aber es muss jetzt weitergehen und auch er muss in den nächsten Wochen, finde ich, nochmal zeigen, insgesamt mit der ganzen Mannschaft, so, wir haben da noch ein paar Spiele in der Bundesliga und können auch noch was erreichen. Und deswegen, ist es schon so, dass seine Leistungen dieses Jahr anders zu bewerten sind als letztes Jahr, weil es aber auch von der ganzen Mannschaft anders zu bewerten ist.
Bevor wir noch in die richtige Fehleranalyse noch tiefer einsteigen, Fernando Caro, der Bayer-Boss, hat sich hinterher beschwert, dass die Bielefelder den Platz nicht gewässert hätten. Ja. Und jetzt wissen wir ja alle, technisch bessere Mannschaft, also in dem Fall eigentlich Bayer, wer bevorzugt, wenn der Platz schneller wäre. Jetzt war der sehr stumpf, hat den Spielfluss gebremst, aber irgendwie bei Bielefeld nicht. Ist das jetzt auch eine valide Ausrede aus deiner Sicht oder ist das einfach nur aus der Enttäuschung rausgekommen?
Die kommen von allen. Ich glaube, jede Profimannschaft, die da ausscheidet, wenn sie Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund heißt, die werden das natürlich als Argument heranziehen. Und mir ist das auch im Blog aufgefallen. Ja, also das war wirklich krass. Vor allem, was Radetzky ja gerne macht, ist, wenn der Ball quasi kommt, er rutscht ja dem Ball sehr entgegen, dann steht er schnell auf und wirft den Ball schnell ein. Der ist ja wirklich stecken geblieben beim Rutschen. Also das ist ja, du hast ja wirklich gesehen, da ist ja gar nichts gemacht worden. Unabhängig davon, dass der Rasen in den Torräumen sportlich aussah. Natürlich wird sich Arminia Bielefeld, die diesen Platz gewöhnt sind, nicht bemüßigt sehen, diesen Platz zu wässern, damit Bayer Leverkusen schneller spielen kann. Also da würde ich auch einen Teufel tun. Das ist halt, ich persönlich habe bei der Auslosung schon gedacht, scheiße Bielefeld, weil genau das ist ja das Problem. Wenn du gegen Leipzig spielst, ich glaube, wir wären gegen Leipzig und Stuttgart, hätte das vielleicht sogar funktioniert. Ja? Aber gegen Bielefeld, in Bielefeld, Platz, Stimmung, alles, ja, das war das schlechtmöglichste Los, meiner Meinung nach. Und natürlich, der Platz spielt rein, kann aber keine Ausrede sein, weil jeder Fußballer sollte auch auf so einem Platz in der Lage sein, Einstellung zu zeigen. Denn Einstellung hat meiner Meinung nach nichts mit Platzqualität zu tun.
Ja, das stimmt. Galligkeit und eben dieses Reingehen in die Zweikämpfe, dieses Nachsetzen nach zweiten
halt
Bällen. Das
war ja weh. Grätschen tut halt ein bisschen mehr weh auf einem trockenen Rasen, aber das muss trotzdem sein. Ja, das muss trotzdem sein. Ja. Und das ist halt Einstellungssache und da kann man sich natürlich jetzt nicht hinter verstecken und sagen, und ich weiß auch, Fernando Caro ist keiner, der möchte, dass sich die Spieler hinter sowas verstecken. Er bringt das als Argument. Es ist sein gutes Recht. Es ist nämlich eins, aber es ist nicht das übergelagerte Argument.
Dann gucken wir mal das auf den Trainer. Vorwürfe an Alonso hat es ja auch gegeben. Der hatte sich jetzt eine Marschroute überlegt. Wir spielen hier mit langen Bällen wegen des Platzes, damit wir eben, und hat das durchgezogen über zwei Halbzeiten. Erstmal schien das ja gut zu gehen, 15 Minuten, dann gab es die Führung. Das fiel dann relativ schnell in sich wieder zusammen. Wie hast du Alonsos Leistung an der Seitenlinie, seine taktische Marschroute gesehen?
Also personell war ich erstmal überrascht, dass er Schick von Anfang an hat spielen lassen. Ich hätte eher Boniface gebracht, weil du brauchst so einen richtigen Wühler da vorne. Du brauchst so einen richtigen Bullen gegen Bielefeld. Also, dass das Zweistürmer-System nicht kommt, das war nach dem Spiel gegen Bochum eigentlich klar. Also personell hätte ich dann eher Boniface vorne gesehen. Was mich auch gewundert hat, ist, dass man Andrich und Xhaka auf die Sechs gestellt hat und Palacios quasi auf die Wirtsposition gezogen hat. Hat jetzt auch nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Was ich auch nicht so richtig verstehen kann, weil Garcia das gegen Bochum eigentlich gut gemacht hat. Ja, also da wurde dann rotiert, so ohne das Spiel so ein bisschen mit einzubeziehen, glaube ich, gegen Bochum. Weil auch Boniface gegen Bochum, finde ich, besser war als Schick zum Beispiel. Und das mit den hohen Bällen, boah, das hat mich so aufgeregt gestern, weil das war halt alles Zufall. Das war so Prinzip Zufall. Wir spielen den Ball lang nach vorne, aber da ist keiner vorne, weil du spielst ja die langen Bälle dann nicht auf Schick, der den Ball mit der Brust annimmt und mal runternehmen kann. Und selbst dafür wäre Boniface besser gewesen, weil Schick war gestern überhaupt kein, war gar nicht da. Ja? Ja. Und dann waren die hohen Bälle auf Frimpong, auf Grimaldo, die sind natürlich alle versackt. Und dass da nichts geändert wurde, obwohl ihm wohl klar war, dass der Matchplan nicht funktioniert hat, wie er in der Pressekonferenz danach ja sagte. Mhm. Das werfe ich ihm dann schon ein Stück weit vor, weil in der Halbzeit hätte man reagieren können. In der Halbzeit hättest du das System ein bisschen umbauen können. Es waren ja auch Spieler mit Gelb vorbelastet, die man hätte rausnehmen können. Ich sage nur Mukiele. Das war ja furchtbar. Also wirklich, das war eine grauenhafte Leistung und die hätte man auch quittieren können. Und dann hätte man sagen können, okay, wir bauen um auf ein 4-4-2 oder 4-2-3-1 oder sowas, um einfach wieder mehr Stabilität auch ins Zentrum zu bekommen, die auch gefehlt hat, meiner Meinung nach, weil Bielefeld hat das alles wunderbar zugestellt und es fehlte Entlastung. Und dann hast du weiter die hohen Bälle gespielt und dann hat er nur zweimal gewechselt. Und auch das ist ein Kritikpunkt, den ich sehe an Alonso. Wenn du nicht Spieler 12, 13, 14 im Kader bist, hast du echt Probleme. Also Spieler wie Jonas Hofmann, wie Emiliano Buendia, die jetzt gar keine Chance mehr bekommen irgendwie, weil wenn er einmal gemerkt hat, es funktioniert nicht, dann spielen die auch nicht mehr. Mhm. Das gibt natürlich kein Vertrauen. Ne? Und das ist dann schon was, ich finde, auch das gehört zum Lernprozess von Xabi Alonso dazu. Der muss jetzt lernen. Ja? Also das macht er auch. Das traue ich ihm auch zu, dass er das merkt, dass das nicht funktioniert hat. Tut natürlich weh, dass es ein Pokal-Halbfinale ist und jetzt nicht ein lapidares Bundesligaspiel, was du mal verlieren kannst. Und es ist halt ein Bundesligaspiel. Aber ja, das muss sich auch Alonso meiner Meinung nach anziehen. Das war ein Matchplan, der überhaupt nicht aufgegangen ist, der durchschaubar war. Und er selber hat es nicht hinbekommen, nette Worte in der Halbzeit hin oder her, das so anzupassen, dass man wirklich eine Veränderung bemerkt hat. Mhm.
Ja, Lernprozess, du sprichst es an. Man vergisst ja bei ihm immer, dass er so lange auch noch gar nicht Trainer ist. Diese Erfolge vernebeln das immer so ein bisschen. Man denkt, er ist ja schon ewig dabei und ist eigentlich ein Mastermind, fast unantastbar. Aber generell sich so auf Platzverhältnisse zu reagieren und dann im Grunde auch ein System umzustellen und auch eine Herangehensweise an Spiele komplett zu ändern, als man das vorher macht. Ist das eigentlich glücklich? Hätte Bayern nicht einfach lieber den gleichen Stil durchspielen sollen, den sie normalerweise auch spielen, nach dem Motto, er kommt Platz? Ey, das kriegen wir schon hin.
Ich gehe davon aus, dass er das ein bisschen bei der Videoanalyse von Bremen zum Beispiel gesehen hat, dass das vielleicht ein probates Mittel wäre, weil das rechne ich Alonso schon hoch an. Der versucht ja was Besonderes zu bringen für solche Spiele. Ne? Jetzt hat das nicht funktioniert, das sieht dann blöd aus. Dann diskutieren wir darüber, hätte man die hohen Bälle weglassen müssen. Ja? Mhm. Wenn aber die hohen Bälle funktionieren und wir überlaufen die Gegner oder wir überspielen die Abwehr dadurch super schnell und kommen über Tempo-Gegenstöße dann quasi daran, dann sagen wir, wie genial war das denn? So musst du in Bielefeld spielen. Also wie du es machst, machst du es falsch im Endeffekt. Aber du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir vergessen, dass Alonso wirklich ein sehr, sehr junger Trainer ist und auch noch sehr viel lernen muss. Und ich bin auch der Meinung, er kann aus Leverkusen nicht weggehen, solange er nicht eine wirkliche Krise mal gemeistert hat. Weil ich glaube, darauf kommt es an. Das wird seine wirkliche Qualität zeigen. Schafft er das? Kriegt er eine Mannschaft da raus? Mit Worten, mit Taten, mit Aktionen auch, ja, und mit zu zeigen, hey, ihr könnt euch hier nicht hängen lassen. Ich verlange viel von euch, zeigt mir das auch. Ich traue es ihm zu und ich glaube, er hat natürlich Unmengen Kredit in Leverkusen und wir sind bei weitem davon weg. Und natürlich, ne, im ersten Frustmoment, der ein oder andere klappert seine Tastatur ein bisschen zu sehr voll auf Social Media mit, jetzt müssen wir einen Trainer anzählen. Also das ist totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Kritik äußern, konstruktive Kritik äußern und dafür ist er offen und dann wird er daraus lernen und dann werden wir in den nächsten Wochen hoffentlich schon die ersten Schritte davon sehen und wenn nicht, dann zur nächsten Saison und das gehört dann dazu. Das tut weh, das ist schmerzhaft, aber wir hatten es auch sehr, sehr gut. Ja, und wenn das der Preis ein bisschen ist dafür, dass wir diese letzte Saison erleben durften, dass wir eben jetzt nicht ins Pokalfinale einziehen, sondern beim Drittligisten ausscheiden, dass wir in der Bundesliga vielleicht am Ende nur Zweiter werden, dann ist das ein Preis, den ich auch gerne bereit bin zu zahlen, weil ich an die Entwicklungsfähigkeit dieses Trainers, dieses Vereins und dieser Mannschaft einfach glaube.
Du hast eben gesagt, er will dann auch versuchen, in solchen Spielen dann mal was Besonderes zu machen. Ist das schon dieses Guardiola-Feeling, der ja auch versucht hat, in etwas höheren Spielen, also nicht Halbfinale DFB-Pokal, sondern Halbfinale Champions League dann, aber das ist ja für Alonso dann irgendwann auch der nächste Schritt, da eben auch mit taktischen Finessen irgendwie zu arbeiten, mit Geistesblitzen, die er irgendwann mal hatte und die dann auch einfach stur durchzieht. Ist das auch so ein bisschen Sturheit von Alonso gewesen?
Ja, ach Malte, ey. Da kriege ich ein bisschen, da läuft mir ein kalter Schauer im Rücken, ja, weil du das so richtig sagst. Also es ist das, was ich ihm, wo ich halt gestern auch im Auto lange mit den Begleitern gesprochen habe, dass er eine gewisse Sturheit hat und dass es ihm auch zum Verhängnis werden kann. Mhm. Ne? Also er muss das auch ein bisschen ablegen. Er muss, also meiner Meinung nach, darf man nicht verallgemeinern, meiner Meinung nach sollte er das ein bisschen ablegen in Zukunft, weil das vernebelt so ein bisschen auch die eigene Sicht auf das System und die eigenen, also du legst dir ja Handschellen an damit, wenn du stur dabei bleiben möchtest. Er hat das ja auch schon mal gemacht, er hat ja auch schon mal Systeme geändert im Spiel und es hat funktioniert. Gestern wirkte alles wie blockiert, es wirkte wie gelähmt. Nils, mein Kollege vom BIPOD, schrieb in unserer WhatsApp-Gruppe, er hat sich wie betäubt gefühlt in der zweiten Halbzeit. Ja. Und so ein bisschen wirkte das auch, wenn du Alonso die angeschaut hast, ja, ich war sehr weit weg, aber ich schaue trotzdem mal gerne mal auf ihn, ne? Was kommt da von ihm? Er wirkte auch unglaublich betäubt, auch nach dem Spiel, wie er da stand. Es war wirklich so nach dem Motto, Mist, wie ist das denn jetzt hier passiert? Sowas. So, es war wirklich so eine Schocklähmung. Und auch das Lernprozess, auch die eigenen Ansprüche an sich selber und an das System, an die Spieler anpassen. Und der Guardiola-Vergleich, den habe ich gestern auch irgendwo gehört, ich weiß nicht, was im Stadion war. Und das ist zulässig, weil natürlich, diese Trainer, gerade so die spanischen Trainer, gerade so diese sehr auf fußballerische Finesse ausgelegten Trainer, die wollen natürlich in solchen Spielen dann auch was Besonderes zeigen. Und man kann ja auch nicht sagen, dass das schiefgegangen ist in vielen Spielen. Wir haben es gegen die Bayern gesehen. Ja. Da hat das funktioniert. Es waren immer so kleinere Sachen, die er angepasst hat. Mal ohne Mittelstürmer zu spielen, die Gegner zu überraschen und das anders zu machen. Ja, und jetzt ist es schiefgegangen. Das ist auch Teil des Geschäfts. Und ich schätze Alonso eben genau dafür, ne, dass er bereit ist zu lernen. Und ja, da muss er jetzt durch. Das ist die harte Schule. Und bevor du zu Real Madrid gehst, machst du das in Leverkusen lieber. Ne? Weil bei Real Madrid, da haben die nicht so viel Geduld mit dir.
Das ist sicherlich richtig. Und vor allen Dingen, er muss es ja auch probieren. Wenn er die Idee hat, davon überzeugt ist, muss er es ja zumindest ausprobieren. Du hast gesagt, gegen Bayern hat es geklappt. Ja, aber im Hinspiel bei der Champions League beim 0-3, da war das vielleicht ja auch was man hinterher kritisiert hatte, dass er eben ohne Mittelstürmer spielte, dass er da einen Ansatz wählte, der jetzt nicht so glücklich war. Also jetzt könnte man sagen, das häuft sich aber in den letzten Wochen, wenn man jetzt ganz kritisch sein will.
Wenn man ganz kritisch sein will, ja, ich würde dahingehend widersprechen, dass ich glaube, dass gegen Bayern München es wenig bringt, mit Kim und Upamecano zu dem Zeitpunkt mit einem Mittelstürmer zu spielen, weil er wird aufgefressen. Also der steht dann vorne und hat keine Bewandtnis. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich finde das 0-3, ja, das war ein hohes Ergebnis, aber woher kam dieses hohe Ergebnis? Das kam aus einem individuellen Fehler von Matej Kovac, der jetzt auch Schluss hat in Leverkusen. Also da kann man jetzt auch den Deckel drauf machen seit gestern. Und das war der Elfmeter, der unnötig rausgegeben wurde von Tabsoba. Und das war die rote Karte oder die gelb-rote Karte von Mukiele. Also drei individuelle Fehler. Aber das komplette taktische Konstrukt, und die Bayern haben ja auch gut gespielt an dem Tag, das muss man ja auch davon auch nicht vergessen. Aber das meine ich ja, das meine ich, was ich sage. In Liverpool verlierst du 0-5 oder was das war, keine Ahnung am Ende, oder 1-5, keine Ahnung, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, aber du kriegst richtig auf die Nuss in der zweiten Halbzeit. Da spielst du aber eine Top-erste Halbzeit. Bei Atletico Madrid spielst du eine Top-erste Halbzeit und kommst nicht in der zweiten Halbzeit unter die Räder, verlierst aber trotzdem unglücklich. Und gegen München, finde ich, war das eigentlich in der ersten Halbzeit noch vollkommen solide in der Champions League. Lernprozess, in diesen Spielen diesen Lernprozess zu haben. Das Problem ist natürlich, du hättest jetzt beim Rückspiel in Leverkusen, hättest du vielleicht ein bisschen mutiger sein können. Da hätte ich mir die Zwei-Stürmer-Variante gewünscht. Weil wenn du mit zwei bulligen Stürmern oder mit zwei großen Stürmern vorne spielst und Kim und Upamecano bearbeitest, ja, dann wird irgendwann wird da Räume, wenn da Räume entstehen. Mhm. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mut gewünscht, aber ansonsten mache ich ihm für seine taktischen Kniffe da keinen Vorwurf. Man kann sagen, wenn man es negativ auslegen möchte, und das sehe ich total, ja, es häuft sich, mhm. aber das bedeutet ja auch, dass wir in diesen Top-Spielen sind. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und worüber reden wir da? Wir reden über die zweiterfolgreichste Saison von Bayer Leverkusen in der Vereinsgeschichte. Wir reden darüber, dass wir zweimal in Folge ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen sind, einmal ins Finale und gewonnen, jetzt sind wir halt ausgeschieden. Und wir reden darüber, dass wir als einzige deutsche Mannschaft durch die Ligaphase der Champions League gekommen sind und dann halt das Pech hatten, dass wir direkt auf den FC Bayern treffen im Achtelfinale. So, aber trotzdem haben wir uns ja gut verkauft. Und das darf man auch nicht vergessen, weil nur wenn du in diese Top-Spiele kommst, kann sich die Häufung ergeben. Mhm. Und ich finde, da sind wir ja einen riesen Schritt gegangen und deswegen gerne weiter solche Top-Spiele und dann werden an anderen Top-Spielen diese Kniffe wieder aufgehen, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn man dann auch diesen kleinen Umbruch vielleicht im Sommer macht, ein paar Flakons raus, ein paar neue Flakons rein, neuen Duft reinbringen, um das nochmal zu bringen, weil ich fand es eigentlich ganz passend, muss ich sagen, ja. dann glaube ich schon, dass du diesen Geist wieder entfalten kannst und dass du auch ein bisschen für Entlastung bei dir selbst sorgen kannst. Weil sonst kann es natürlich sein, dass es alles ein bisschen in den Kopf geht, aber das glaube ich noch nicht.
Das ist ja die etwas fernere Zukunft, die nähere Zukunft. Du hast gesagt, es könnte in der Liga ja noch um ein bisschen was gehen. Die Bayern nur 6 Punkte weg, aber ein deutlich besseres Torverhältnis, was vielleicht dann im Endeffekt nochmal so quasi einen Punkt macht, den Leverkusen vielleicht aufholen müsste. Also sagen wir mal 6 bis 7 Punkte.
7 auf jeden Fall. Ne? Also machen wir uns da nichts vor. Also das muss, am Ende sind das 7 Punkte und die müssen wir aufholen, ja klar. Ja.
Besteht denn jetzt die Gefahr durch dieses Aus in Bielefeld, dass da jetzt so ein kleiner Knacks dann auch bei Leverkusen wieder reinkommt, weil das ja eben nicht nur Pech oder irgendwie so kleine individuelle Fehler waren, sondern dass eben diese Passivität einfach da war und diese, ja, einfach, wie Andrich das gesagt hat, das schlechteste Spiel der Saison einfach abgeleistet wurde?
Die Gefahr besteht, natürlich. Also das ist ja, da darf sich ja keiner vor verschließen. Jetzt, wir spielen direkt gegen Heidenheim. Wir haben jetzt nur Spiele gegen Mannschaften, die eher im unteren Tabellendrittel sind, die schwierig werden, die ekelhaft werden. Aber das kann auch eine Chance sein. Das ist nämlich das Geile. Und das ist auch das Tolle an Leverkusen. Wir erleben sehr viel diese Jetzt-erst-recht-Mentalität nach solchen Spielen. Und irgendwann mit Florian Wirtz auch wieder zurückkommen. Ich schätze mal, es wird noch ein bisschen dauern. Aber dann vielleicht bei den letzten 3 Saisonspielen gegen Freiburg, Dortmund und Mainz, wo er natürlich auch helfen kann. Und die Gefahr besteht. Ich habe aber die größere Hoffnung, dass diese Jetzt-erst-recht-Mentalität kommt und man direkt gegen Heidenheim die nötige Reaktion zeigt, weil man es in der Bundesliga ja ganz gut gemacht hat, auch zuletzt. Ja? Also Stuttgart war ein tolles Spiel, dann auch hinten raus, Bochum sowieso. Und ich glaube, vom Kopf her wäre es jetzt der falsche Ansatz zu sagen, boah, 7 Punkte, das wird jetzt schwer, sondern 7 Punkte, was sind das? 8 Spiele? Ja, why not? So, weil ich glaube, vom Kopf her ist es jetzt viel, viel besser. Man strebt nach Großem, weil wenn man jetzt sagt, wir wollen Platz 2 halten, dann sehe ich die Gefahr viel, viel größer, dass dieses Leverkusen-Ding wieder kommt aus den letzten Jahren. Du orientierst dich nach hinten, beziehungsweise du willst nur verwalten und das wird nicht klappen, glaube ich. Und so tickt Alonso auch nicht. Ich glaube, bis zum letzten Tag, wenn am 18. Mai um 17.20 Uhr in Mainz abgepfiffen wird und du weißt, entweder wirst du Zweiter mit hoffentlich geringem Punkteabstand oder diese Schale kommt trotzdem noch in deine Hände, dann rechnen wir ab. Aber da schätze ich Alonso wirklich als den Trainer ein, der das hinbekommen kann, der Mannschaft das zu verklickern, dass es noch um was geht. Weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, und das ist auch das Gute, dass es noch um was geht, ist, dass du in diese Lethargie komplett reinfällst und dir zu viele Gedanken darüber machst, was da passiert ist, weil in der Bundesliga geht es ja um nichts mehr. Und deswegen sehe ich uns nicht chancenlos. Die Bayern müssen mitspielen und keine Sorge da draußen. Ja, ich komme jetzt hier nicht mit die Lulu-Leverkusen an und sage, wir werden auf jeden Fall deutscher Meister. Natürlich will ich Meister werden und natürlich will ich bis zum letzten Tag, dass es klappt. Ich gehe aber auch realistisch an die Sache ran, dass die Bayern dafür natürlich auch Punkte lassen müssen. Aber wer wäre ich denn, wenn ich nicht daran glauben würde? Weil es sind am Ende erstmal nur 6 Punkte bei 24 noch zu vergebenen Punkten. Also warten wir da mal ab. Ich hoffe, dass die Mannschaft die Reaktion zeigt. Ich traue sie zu. Sie hat es schon oft gezeigt. Und wir dürfen jetzt mal traurig sein. Wir dürfen jetzt mal enttäuscht sein. Auch wir, ja. Und auch wenn ich lese, dass jetzt so viele Erfolgsfans zum ersten Mal Niederlage von Leverkusen im Pokal erleben. Auch das gehört dazu. Aber das musst du dir auch erarbeiten. Das haben wir uns erarbeitet und auch verdient. die Helme müssen wir jetzt ein Stück weit aushalten. Aber ab morgen, ab Donnerstag, da wird hier Konzentration bitte auf Heidenheim und auf die nächsten Spiele. Mhm. Es gibt noch was zu holen. Und ich hätte Bock drauf. Ich hätte Bock drauf, dass wir so eine Geschichte schreiben, die am Ende viel, viel historischer ist, als es vielleicht einfach zu schaffen.
Mainz am letzten Spieltag. Gar nicht einfach. Frag mal in Dortmund noch.
Ja, aber stell dir mal vor, Mainz, also was wäre die beste Situation? Mainz dreht nochmal auf, hat sich vielleicht schon für die Champions League qualifiziert und wir können Meister werden. Ja, feiern wir alle zusammen. Ja, das ist ja kein Problem.
Aber dann wartet nicht auf Würstchen aus München, die gibt's dann nicht. Nein. Aber du hast gesagt, im Sommer dann vielleicht ein Umbruch, neuer Duft rein. Ja. Siehst du denn die Gefahr, dass bei einer titellosen Saison, die sich ja zumindest im Moment am Horizont abzeichnet, bei den neuen Ansprüchen von Bayer Leverkusen dann vielleicht auch bei der Mannschaft, ja, so ein Umbruch wirklich auch von Spielern kommt, die man eigentlich gerne behalten würde? Also Wirtz, Grimaldo, der hat ja jetzt schon gesagt, er möchte gerne nach Spanien. Jonas Hofmann hattest du vorhin angesprochen, der muss ja wahrscheinlich gehen. Also
ja, es muss einen Umbruch geben. Natürlich musst du in gewisser Weise einen Stamm an Spielern behalten. Also idealerweise wäre es natürlich so eine Art Rückgrat, ne, was du komplett von hinten nach vorne hast. Also wenn ich es irgendwie könnte, würde ich Tah gerne noch für ein Jährchen in Leverkusen halten. Das wird wehtun, wenn er geht. Dass das jetzt so lange mit Barcelona dauert, gibt mir so ein klein bisschen Hoffnung, dass wenn am Ende alle Stricke reißen, ist es für ihn immer noch besser, in Leverkusen zu bleiben nochmal ein Jahr, um WM zu spielen vernünftig, als woanders hinzuwechseln, nur des Wechselwillens. Und wird auch bleiben. Es gibt keinen Grund, warum er den Verein gerade verlassen sollte. Er hat alles in Leverkusen, was er braucht. Er hat seine Ruhe. Es gibt auch keinen Grund, zu Bayern München zu gehen. So gerne sich das Bayern München wünscht und so gerne sich das die Bayern-Fans vielleicht wünschen. Es gibt keinen Grund dafür. Wenn er geht, dann kann er ins Ausland gehen. Es braucht keinen, er muss nicht hierbleiben. So. Wenn er das will, okay, gut, was sollen wir tun? Dann wird er das machen, aber wenn er das gewollt hätte, hätte er es schon gemacht. Deswegen glaube ich, dass das auch der Zeitpunkt nicht der richtige ist. Grimaldo hat gesagt, er möchte irgendwann nach Spanien zurück. Kurz bis mittelfristig. Ja, mittelfristig muss ja nicht diesen Sommer sein. Vieles steht und fällt natürlich auch, was Alonso macht. Wenn Alonso jetzt sagt, okay, ich kriege ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann, worüber ich nachdenken muss, dann wird sich vielleicht noch einiges drehen, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch einen Grimaldo mitnimmt, weil das sind so Spieler, die er natürlich gerne auch bei sich hat, glaube ich, weil die ihm auch weiterhelfen. Es gibt Spieler wie Palacios zum Beispiel, die halt so ewig auf der Transferliste sind gefühlt, aber keine Angebote bekommen. Frimpong zum Beispiel auch. Von denen könntest du dich trennen. Boniface, Schick, einer von beiden muss gehen, meiner Meinung nach. Auch das wieder eigentlich ein großer Transfer, muss man sagen. Aber was das bedeutet oder bedeuten kann für so eine Mannschaft. Wir haben es ja in Dortmund gesehen zum Beispiel. Man hat sich sehr auf diesen ganzen Lorbeeren ausgeruht und ja, jetzt sieht man ja, wo sie stehen. Und wenn du früh genug anpackst und früh genug dabei bist und bereit bist, auch diesen Aderlass zu machen, und da muss ich sagen, schätze ich Simon Rolfes sehr für, der schafft das dann, diese Spieler dann auch loszubekommen. Er ist bei den Verkäufen meiner Meinung nach aktuell sogar ein bisschen stärker als bei den Einkäufen, weil die Transfers diesen Sommer, ja, in der Analyse werden wir da, glaube ich, noch ein bisschen anders drauf gucken müssen, als das, was es am Ende war. Dann glaube ich, ja, werden einige Spieler gehen, wo man jetzt denkt, so, oh, kann das ohne die funktionieren? Aber ich sage ja, weil ich glaube, was das macht, ist, eine frische Kur zu geben. Und diese Mannschaft braucht das gerade. Du merkst auch, ich habe das mal im Beipod Lagerkoller genannt. Also so ein bisschen, die sind sich über, so teilweise, so auch von der Länderspielpause. Also die haben sich angemeckert mehr, es war weniger so positive Kommunikation. Natürlich lief es auch nicht so. Aber ich glaube, das kann eine Chance sein, auch wenn einige Spieler gehen, wo man jetzt sagt, so, boah, Leverkusen ohne XYZ kann das funktionieren. Ich sage, es kann.
Aber eben vielleicht nicht ohne Alonso. Du hast gesagt, der darf ja sowieso noch nicht gehen, weil das ist ja jetzt noch keine Krise nach deiner Definition, ne?
Nein, das ist noch keine Krise. Die kann natürlich jetzt kommen. Und dem muss man sich auch bewusst sein. Ja, das ist ja das, was du auch meintest. Das kann sich jetzt entwickeln. Das kann auch der Beginn des Downfalls sein. Ja. Aber für mich muss Alonso, um den nächsten Schritt machen zu können, wirklich eine echte handfeste Krise haben, die er selber ausgelöst hat. Weil ich habe auch Diskussionen gehabt mit Leuten, ja, wir hatten doch schon eine unter ihm, als er gerade kam. Aber er hat gesagt, die zählt nicht, weil das war nicht seine. Das war einfach so verkopft. Das war nicht seine. Aber jetzt wäre es seine. Und ich glaube, das braucht er auch. Das weiß er auch. Und der ist intelligent. Der kennt seine nächsten Karriereschritte. Und der weiß, glaube ich, auch, dass jetzt vielleicht ein Schritt zu früh wäre. Und die Gefahr, die wird er sich nicht aussetzen. Es gibt noch was zu erledigen. Es gibt noch was zu schaffen. Es gibt noch was zu gewinnen in Leverkusen. Und wenn es für ihn etwas ist zu gewinnen, nämlich Erfahrung und das auch hinzubekommen, dann ist das auch ein großer Sieg für ihn. Und dann kann er auch diesen nächsten Schritt gehen im nächsten Sommer. Also deswegen glaube ich, also die wichtigsten Personen, die man in Leverkusen so sieht, nämlich Alonso, Wirtz, Xhaka, gibt es ja auch einige Gerüchte, aber ich denke nicht, dass er den Verein verlassen wird. Also die werden auf jeden Fall bleiben. Und dann wird man gucken, es gibt Spieler, die Leihspieler zum Beispiel, Mukiele, Buendia, Hermoso, obwohl Hermoso ja gerne bleiben möchte. Und ich würde ihn auch am ehesten noch von denen behalten, weil seine Erfahrung uns weiterhelfen kann, wenn Tar gehen sollte. Mukiele, Buendia können meiner Meinung nach gehen. Also da würde ich mich nicht mehr für bemühen, die zu halten. Hofmann, er tut mir unglaublich leid. Jonas Hofmann, es ist ein Herzensspieler von mir, weil ich ihn unheimlich sympathisch finde. Ich finde, er hat das Herz am rechten Fleck. Ich freue mich für ihn, dass es familiär jetzt offensichtlich doch klappt mit dem Kind. Und das ist einfach wunderschön. Ja? Und es tut mir unglaublich leid, dass er komplett durchs Raster gefallen ist. Und ich wünsche ihm einen Transfer zu einem Verein, der ihn wertschätzt. Weil ich glaube, das kann für ihn wie für Amiri nochmal so einen nächsten Frühling geben nochmal. Mhm. Mit all der positiven Energie, die man auch mitnimmt aus der Geburt eines Kindes und so. Und gibt noch einige weitere Spieler im Hintergrund, wo ich sage, da kann man dann auch sagen, okay, diese Kaderplätze machst du frei, um neue Spieler zu holen.
Du wirst darüber berichten mit deinen Kollegen im BayPod, dem Podcast über Bayer Leverkusen. Du darfst noch ganz schnell ein bisschen Werbung machen, aber das leiten wir natürlich ein.
Alle mal herhören.
So, alle mal herhören. Natürlich im Podcatcher eurer Wahl, den BayPod. Was ist das?
Der BayPod, ja, das ist eure Ladung Bayer Leverkusen. In unregelmäßigen Abständen sprechen Nils, Lara und ich über den Bayer. Und wir haben immer so gewisse Segmente. Also wir erzählen euch, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und welche Learnings wir daraus ziehen und sehen wollen vom Verein. Immer auf Augenhöhe, immer auch mit eurem Input. Also wenn ihr über unsere Social-Media-Kanäle @BayPod04 eure Fragen, euren Input reinschicken wollt vor jeder Aufnahme, seid immer herzlich dazu eingeladen. Weil ich finde, das ist das Wichtigste eigentlich. Ne? Es bringt ja nichts, wenn nur wir drei über Bayer Leverkusen sprechen, sondern wir wollen ja auch wissen, was bewegt die Fans da draußen und wie können wir das einbinden in den Podcast. Es macht sehr viel Spaß mit den beiden. Es ist immer wieder schön, auch den Input von denen mitzunehmen, um dann auch das eigene Denken so ein bisschen neu zu definieren. Ja, und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und die nächste Ausgabe vermutlich nach dem Spiel gegen Heidenheim. Wir wollten nämlich jetzt nicht so kurz nach dem Pokalfinale wäre schön gewesen.
Der Freud.
Deutscher Versprecher. Nach dem Pokal-Halbfinale vor lauter Frust jetzt was machen, was wir vielleicht am Ende bereuen werden, nur aus der Emotion heraus.
Aber das hast du jetzt bei uns gemacht, aber ich glaube, du musst nichts bereuen. Du hast das sehr gut eingeordnet und vor allen Dingen sachlich eingeordnet. Allerdings natürlich, das Herzblut hat man an der einen oder anderen Stelle rausgehört, aber das soll ja auch genauso sein. Also, BayPod unbedingt abonnieren im Podcatcher eurer Wahl, Fever Pitch Podcast. Sowieso habt ihr ja wahrscheinlich schon auch als Video bei YouTube erhältlich und in Newsletter wisst ihr auch, 6.10 Uhr werktags gibt es den mit allem zur Bundesliga. Kevin, vielen Dank.
Danke dir, Malte.
Fieberpitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.